Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Leutegast heute Vormittag bis 12 Uhr, die Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke, die lehrt und forscht an der Universität in Salzburg und ansonsten Unternehmen und NGOs berät. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Uhl-Hädicke, haben Sie heute schon eine nennens- und erwähnenswerte Umweltsünde begangen?
Nein, fällt mir keine ein.
Fällt Ihnen die letzte nennenswerte ein? Oder ist die auch schon so lange her, dass das unter dem großen Mantel des Vergessens verborgen bleibt?
Ad hoc fällt mir jetzt wirklich keine ein. Das heißt aber nicht, dass mein Leben perfekt, dass ich den perfekten umweltfreundlichen Lebensstil habe.
Ja, Ihr Lebensstil, das haben Sie mir vorhin erzählt, sieht so aus. Also die Arbeit an der Universität in Salzburg ist das andere. Sie leben aber ein Stück weit außerhalb. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage der Mobilität, auch vor dem Hintergrund, dass der Individualverkehr ja doch in Frage gestellt ist und das Fliegen auch nicht mehr so ohne weiteres als ein wunderbares Fortbewegungsmittel anerkannt ist.
Mhm, genau. Also da zu meinem Lebensstil, ich versuche eben geprägt durch die Arbeit auch tatsächlich die Dinge, die ich lese und die Fakten, die ich aufnehme, so gut wie möglich umzusetzen. Das heißt konkret, dass ich kein Auto besitze und versuche, möglichst alle Strecken mit dem Zug zurückzulegen. Zum Beispiel jetzt auch meine Anreise nach Stuttgart mit der Deutschen Bahn.
Hat sich Ihr Kaufverhalten verändert?
Auf jeden Fall.
In welche Richtung?
Weniger, bewusster, nur das, was ich wirklich brauche. Und wenn ich kaufe, darauf achten, ob ich es entweder Secondhand bekomme oder dass es unter ethischen Bedingungen produziert wurde.
Ist das etwas, was nur für Sie ganz persönlich gilt? Oder haben Sie so eine Bewusstseinsveränderung auch in Ihrem Umfeld, bei Ihren Freunden beispielsweise festgestellt?
Also generell kann man feststellen, dass die letzten 1,5 Jahre, also seit Kreta, sehr, sehr viel bewegt haben und es zu einem Umdenken im Bereich Konsum aber nicht nur kommt. Aber ich habe jetzt neueste Studien gelesen, dass zum Beispiel jetzt die Akzeptanz, Klamotten Secondhand zu kaufen, vor allem in der jüngeren Bevölkerung, also so bis 35, sich in den letzten Jahren, ich glaube, um 10-20% erhöht hat.
Dazu kommt, dass die Politik möglicherweise anders als früher jetzt diese neue Jugendbewegung ernst nimmt und frage, wie bereit ist, auch eigenes Verhalten zu überdenken und möglicherweise auch zu verändern?
Mhm, genau. Also was sich schon zeigt, durch die Fridays for Future Bewegung ist das Thema Klimawandel einfach wieder präsenter geworden. In den Medien, aber auch von der Politik wird es mehr diskutiert. Und dass man jetzt einfach merkt, dass man ohne konkrete Handlungen im Kampf gegen den Klimawandel, dass die notwendig sind, dass man diese setzt.
Und was diesen Klimawandel angeht, da haben Sie insofern, glaube ich, einen relativ starken und direkten persönlichen Bezug dazu, als Sie über die Kommunikation, was Klimawandel angeht, Ihre Promotionsarbeit geschrieben haben.
Genau, also ich habe dazu geforscht, wie Personen umgehen mit Klimawandelinformationen. Mhm. Und aus dem Hintergrund her, dass häufig so die Annahme ist, wir müssen die Personen wachrütteln, dass sie handeln. Also wir präsentieren ihnen die Fakten und dann können sie ja gar nicht anders als zu handeln. Und ich bin in meiner Dissertation der Frage nachgegangen, ob das auch wirklich so stimmt.
Die Ergebnisse, wenig überraschend, so wie Sie es gerade formuliert haben, mit dem Holzhammer erreicht man gar nichts. Umweltpsychologie, eine relativ junge Wissenschaft?
Also innerhalb der Psychologie auf jeden Fall. Prinzipiell gibt es die Wissenschaft an sich schon circa seit den 1950er Jahren. Ursprünglich hat er sich damit beschäftigt, wie die Natur auf den Menschen wirkt. Mhm. Also wie wirkt bebaute Natur auf uns? Also da war ein klassisches Experiment, Personen im Krankenhaus, wenn die auf Beton blicken versus auf grüne Natur, ob die Heilungsrate unterschiedlich ist.
Was kam daraus?
Ja, also Natur, also wenn man auf grüne Natur blickt, ist die Heilungsrate kürzer. Mhm. Jetzt so seit den circa 20, 30 Jahren wurde auch die andere Perspektive interessant im Sinne von, wie wirkt der Mensch auf die Natur? Mhm. Und Die Psychologie beschäftigt sich ja damit, wie Menschen Dinge wahrnehmen, wie es zu Verhaltensänderungen kommt. Und dieses Wissen wird dann auf den Umweltbereich transferiert.
Ich vermute mal, Umweltpsychologie ist sehr interdisziplinär ausgerichtet. Mit anderen Worten, andere Wissenschaften spielen damit rein. Welche in erster Linie?
Das ist ganz unterschiedlich, wie ich mich spezialisiere. Also meine Ausrichtung ist eben im Bereich Beschreibung und Förderung von umweltfreundlichem Verhalten. Da sind natürlich, ist die Klimaforschung für mich interessant, ja. Aber auch Biologie und also viele unterschiedliche Disziplinen.
Ja, was die Klimaforschung angeht, wir wollten darüber reden, was Sie bei Ihrer Promotion rausbekommen haben, was die Kommunikation in Sachen Klimawandel denn mit den Menschen macht oder gemacht hat. Die Aneinanderreihung von Horrormeldungen führt zu einem veränderten Verhalten, Frage oder dazu, dass alles bleibt, wie es ist?
Ja, also die Ergebnisse waren sehr interessant, weil sich gezeigt hat, dass die Nachrichten über den Klimawandel, dazu muss ich ganz kurz erklären, es waren keine Horrormeldungen, es waren einfach Fakten, die Konsequenzen, die der Klimawandel haben wird. Mhm. Und da war es so, dass die Nachrichten an sich die Personen in so eine Ohnmacht bringen, also so ein extremes Gefühl von Hilflosigkeit auslösen. Mhm. Und die Forschung zeigt, dass uns dann in solchen Situationen zwei Mechanismen zur Verfügung stehen. Der erste ist die direkte Reaktion, die hat einen Konnex zur Bedrohungsquelle, also im Bereich Klimawandel, dass die Personen dann vermehrt umweltfreundliches Verhalten zeigen. Mhm. Aber häufig können sich die Personen eben der Bedrohung nicht direkt zuwenden, brauchen trotzdem einen Mechanismus, um das Bedrohungsgefühl zu lösen. Und dieser Mechanismus ist dann die symbolische Reaktion.
Also ich würde jetzt einfach mal sehr spontan, ohne dass ich größer drüber nachgedacht hätte, sagen, wenn ich mit etwas konfrontiert werde, was ich als schlimm erachte, aber gleichzeitig mich ohnmächtig fühle, weil ich ein kleines, unbedeutendes Licht bin, dann schotte ich mich ab und versuche, dieses Problem zu verschieben oder zu verdrängen.
Sehr gute Intuition.
Danke.
Das haben wir auch in unseren Studien gefunden. Also, dass das Lesen von Klimawandel-Infos prinzipiell keinen Einfluss hatte auf die Bereitschaft, klimafreundliche Verhaltensweisen zu zeigen. Oder in einer Studie haben wir sogar gefunden, dass es die Personen danach sogar eine geringere Bereitschaft hatten. Und stattdessen haben sie sogenannte symbolische Verhaltensweisen gezeigt. Und diese Verhaltensweisen haben keinen Konnex zur Bedrohungsquelle. Das sind zum Beispiel, dass ich dann meine Gruppe verzerrt positiver wahrnehme und Fremdgruppen verzerrt negativer abwerte.
Manchmal lohnt es ja, über die eigenen Grenzen rauszugucken. In Ihrem speziellen Fall, Sie haben Forschungsaufenthalte bemerkenswerter Art gehabt. Zum einen in Holland, in Groningen. Und dort haben Sie, Frau Uhl-Hedicke, ich glaube, die Koryphäe schlechthin der Umweltpsychologie getroffen.
Ja, das war auch der Grund, warum ich Groningen gewählt habe für meinen Auslandsaufenthalt, weil dort ja die Koryphäe sitzt, die also Linda Stech ist ihr Name, die es schon geschafft hat, die Umweltpsychologie sehr in Holland einfach sehr, sehr bekannt zu machen oder auch von der EU ständig eingeladen wird für Beratungsgespräche. Und ich habe den Forschungsaufenthalt gewählt, weil es mich interessiert hat, wie sie diesen Weg beschritten hat.
Und gegen auch viele Widerstände vermutlich.
Genau, genau. Also weil sie war eine der Ersten. Es ist natürlich immer schwierig, einen neuen Weg zu gehen. Mhm. Auch eine der ersten Professorinnen dort. Und hat jetzt wirklich ein großes Team aufgebaut. Also ich war 2015 dort. Seit ich dort bin, hat sich das Team nochmal verdreifacht.
Womit beschäftigt die sich schwerpunktmäßig?
Mittlerweile ist es ein großes Thema. Es hat sie viele Schwerpunkte, aber mit den individuellen Werteinstellungen und wie die zusammenhängen mit dem eigenen Umweltverhalten.
Und wie es miteinander kollidiert.
Genau. Also je nachdem, welche Werte stark ausgeprägt sind.
Über diese Werte, auch die, mit denen wir groß geworden sind und unserem eigenen Umweltverhalten, werden wir im Laufe der Sendung noch ausgiebig sprechen. Lassen Sie uns noch kurz nach Argentinien gehen. Sie waren wie lange in Buenos Aires?
Insgesamt waren es circa 4 Monate. Und im Vergleich zum Forschungsaufenthalt in Holland bin ich dorthin zum Datenerheben, weil ich eine interkulturelle Studie durchgeführt habe. Mhm. Also ich wollte vergleichen, wenn man Österreicher versus Argentinier und Argentinierinnen mit Klimawandel-Infos konfrontiert, wie die Reaktionsmuster sind, ob sich die unterscheiden oder ob sie sehr ähnlich sind.
Wie unterschiedlich waren die Reaktionsmuster?
Prinzipiell muss ich eher sagen, sie waren sehr ähnlich. Nur diese symbolischen Reaktionen, die ich vorher erwähnt habe, also dass man sich nicht direkt dem Klimawandel stellt, sondern symbolisch den Kopf in den Sand steckt, waren in Österreich stärker ausgeprägt.
Okay, ansonsten, dass es so ähnlich ist, hängt möglicherweise damit zusammen, dass Argentinien ja ein Land ist, wo europäische, speziell auch italienische Einflüsse eine große Rolle spielen.
Wir hätten eigentlich aufgrund unserer Hypothesen einen größeren Unterschied erwartet, weil Österreich eine individualistische Kultur ist und Argentinien eine kollektivistische. Mhm. Jedoch waren wir dann eigentlich von den Ergebnissen überrascht, dass sie so ähnlich sind. Und meine Vermutung ist, dass es daran liegt, dass einfach der Klimawandel sehr abstrakt ist und ein Phänomen ist, das uns weltweit betrifft.
Dieser Umweltgedanke auch in Verbindung mit bestimmten Bedrohungsszenarien, hat der in Lateinamerika, speziell jetzt auch in Argentinien, einen ähnlich hohen Stellenwert wie in Europa?
Was mich vor Ort sehr überrascht hat, dass, egal mit wem ich gesprochen habe, dass das Wort Klimawandel immer gefallen ist, weil einfach die Leute die Auswirkungen schon mehr gespürt haben. Also fehlender Regen oder Überschwemmungen. Also damals waren einfach die unmittelbaren Auswirkungen in Argentinien schon stärker zu spüren. Vielleicht ist noch nicht so das hohe Bewusstsein im Sinne von, ich reduziere meinen Fleischkonsum, was ja in Argentinien einen hohen Stellenwert hat. Aber aufgrund von dem Einkommen oder geringerem Einkommen haben die Leute einfach prinzipiell einen umweltfreundlichen Lebensstil.
Die österreichische Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke, heute Vormittag zu Gast in SWR 1 Leute, eine Frau, die sich auch, also nicht nur, aber auch mit unserem Kauf- und Konsumverhalten beschäftigt unter umwelttechnischen und umweltbewussten Kriterien und Gesichtspunkten. Wie würde da für uns, für Mitteleuropa, die Bestandsaufnahme 2020 ausfallen?
Diplomatisch ausgedrückt nicht so positiv. Also aus Sicht des Klimawandels oder aus unserem CO2-Fußabdruck ist es so, dass wir einfach zu viel konsumieren und dass es da einfach ein Umdenken geben muss, sowohl von der Quantität, also von der Menge, die wir konsumieren, aber auch von der Qualität. Also dass man einfach wieder zurückgeht zu höherer Qualität und auch wieder reparieren.
Also wir konsumieren zu viel, wir schmeißen zu viel weg.
Genau.
Wir verpacken zu viel.
Ja.
Wir produzieren zu viel Müll. Was kommt noch dazu?
Die Produktionsbedingungen. Also, dass es einfach globalisiert ist. Und was vielleicht vielen Leuten nicht bewusst ist, dass die Bekleidungsindustrie nach der Ölindustrie die zweitschmutzigste Industrie ist. Und einfach einen extremen Impact hinterlässt für Natur und Umwelt.
Also doppelt schlimm, weil katastrophale Arbeitsbedingungen beispielsweise in Bangladesch für Frauen, auch hauptsächlich, die in der Bekleidungsindustrie arbeiten und natürlich auch im Sinne von, da wird quer durch die Welt werden T-Shirts transportiert, die dann schlussendlich bei uns 4,5 Euro kosten.
Und es geht dann auch noch weiter, vor Ort werden einfach dann die Farbstoffe oder die Prozesse, also die von den Gerbungsprozessen einfach die Mittel in die Natur abgeleitet. Und ein Aspekt, der auch häufig vergessen wird, ist auch der negative Aspekt für uns Konsumentinnen und Konsumenten, da einfach diese Klamotten sehr viel Giftstoffe enthalten. Das heißt, es schädigt auch unsere eigene Gesundheit.
Was kommt noch dazu? Bei uns selbst ein zu teilen schizoides Verhalten, weil wir sortieren unseren Müll, wir benutzen keine Strohhalme mehr, wir reduzieren den Gebrauch von Plastikbechern, aber steigen in unser 2-Tonnen-SUV und bringen die Kinder in den Kindergarten?
Und das ist genau die Fragestellung, mit der sich die Umweltpsychologie beschäftigt. Also meine Zusammenfassung ist immer so, eigentlich bin ich klimafreundlich, aber. Das bringt die Umweltpsychologie sehr gut auf den Punkt. Irgendwie wissen wir es alle. Es ist ein Bewusstsein da, es muss ein Umdenken stattfinden. Wir spüren die Konsequenzen vom Klimawandel mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum. Also ich erinnere an letzten Sommer oder in Österreich der Jahrhundertwinter letztes Jahr. Aber andererseits kommt dann, ich sage immer so, der Alltag dazwischen.
Wie reagieren denn die Menschen? Haben sie das rausbekommen, wenn man sie auf diese inneren Widersprüche anspricht?
Das ist eine Strategie, die ich aus umweltpsychologischer Sicht nicht empfehlen würde, weil es einfach ganz, ganz schnell zu Abwehrreaktionen führt, weil sich Personen angegriffen fühlen und dann in die Verteidigungshaltung gehen. Mhm. Da gibt es in der Psychologie einfach viel mehr andere Methoden, wie man die Leute heranführen kann, die einfach erfolgsversprechender sind.
Haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass bei Unternehmen die Bereitschaft, sich auf das Umweltthema einzulassen, gewachsen ist?
Ganz klar. Also vor allem das die letzten 1,5 Jahre. Aber von meiner Seite ist es immer ganz wichtig, vor einer Kooperation auch zu überprüfen, ob das Interesse echt ist oder ob Greenwashing betrieben werden möchte.
Greenwashing bedeutet?
Dass man sich in einem Bereich als umweltfreundlich tituliert, aber das eigentlich nur für das Image macht und nicht ernst meint.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein?
Mir fallen sehr viele Beispiele ein.
Suchen Sie sich eins aus.
Aus diplomatischen Gründen würde ich gerade kein konkretes Beispiel nennen würden. Aber es ist jetzt so, zum Beispiel wenn eine Ölfirma dann für die Mitarbeiter ein Programm macht, um umweltfreundliches Verhalten zu fördern. Mhm. Gibt es tatsächlich, würde ich es klares Greenwashing titulieren.
Wie ist es, darüber haben wir ansatzweise gesprochen, mit den Horrormeldungen, was Klimaveränderung, Klimawandel, Klimakatastrophe angeht? Bewirkt eher nichts, weil Urängste, so sie denn in uns geweckt werden, wozu führen?
Dass wir symbolisch den Kopf in den Sand stecken, also uns einfach davon abwenden. Vielleicht da ganz wichtig, es kann etwas bewirken, also diese Konfrontation mit der Information bei umweltfreundlichen Personen, mhm. also Personen, die diese Einstellung schon mitbringen. Für die ist das so eine Erinnerung an ihre Werteinstellung. Und es kann etwas bewirken, wenn man ein hohes Gefühl von Selbstwirksamkeit hat. Selbstwirksamkeit heißt, dass ich das Gefühl habe, meine Handlungen machen einen Unterschied und es ist wirklich sinnvoll, diese Handlungen zu setzen.
Aber demgegenüber steht ja die generelle Ohnmacht, dass man als Einzelner unter, keine Ahnung, fast 8 Milliarden Menschen sowieso nichts ändern kann.
Da würde man dann sagen, die Person hat ein geringes Selbstwirksamkeitserleben. Und da zeigt sich eben, dass die Personen dann eher Maßnahmen setzen, um die Furcht zu reduzieren, aber nicht um die Furchtursache zu reduzieren.
Was bewirken, Frau Ulhädicke, Bilder, Fotos von schmelzenden Gletschern und von abgemagerten Eisbären?
Relativ wenig. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, Handlungen zu fördern. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen der Klimakommunikation, dass immer sehr abstrakt oder auch Bilder von weit weg gezeigt wurden. Mhm. Man sollte hingegen mit lokalen Bildern arbeiten und auch zeigen, wie wirkt sich der Klimawandel hier konkret vor Ort aus. Gibt es ja mittlerweile leider genug Beispiele.
Was bewirkt es, wenn ich feststelle, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sich etwas dramatisch verändert hat und für die beispielsweise dieser Umweltgedanke plötzlich sehr viel wichtiger geworden ist?
Bewirkt sehr, sehr viel. Und die Forschung zeigt, es ist einer der wichtigsten Faktoren, die sogenannten sozialen Normen. Also das Verhalten, das ich beobachte. Und das ist einer der größten Einflussfaktoren auf das eigene Verhalten. Also ganz vereinfacht gesagt, so wie sich die anderen verhalten, verhalte ich mich auch.
Unsere Werte, Frau Ulhädicke, mit denen wir groß werden, die uns etwas bedeuten und die fest in uns verankert sind, in Relation dann auch zur Umwelt, was sind das in allererster Linie für Werte?
Da muss man auch differenzieren zwischen Werte und Einstellungen. Also nur wenn ich zu etwas vielleicht ein nostalgisches Gefühl habe oder wenn es Erinnerungen auslöst, heißt es nicht gleich, dass das eine Werteinstellung ist. Mhm. Und im Bereich mit umweltfreundlichem Verhalten hat sich gezeigt, dass besonders 4 Werteinstellungen zentral sind. Die biosphärische, das heißt, dass ich die Umwelt, das mir im Herzen liegt. Der altruistische Wert, dass mir die Menschen, also andere Menschen am Herzen liegen. Egoistische Werteinstellung, dass mir mein eigener finanzieller Machterhalt am Herzen liegt oder wichtig ist, und hedonistische Werte, mein eigenes Vergnügen ist mir wichtig. Mhm. Und die ersten beiden, biosphärisch und altruistisch, wenn die hoch ausgeprägt sind, zeigen die Leute eher umweltfreundliches Verhalten. Hingegen, wenn Egoismus und Hedonismus hoch ausgeprägt sind, zeigt sich eher ein negativer Zusammenhang mit umweltfreundlichem
Wobei
Verhalten.
Wobei gerade diese beiden letzten Werte natürlich in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben, weil wir natürlich auch mit diesem Leistungs- und Wachstums- und Konsum- und Kaufgedanken groß geworden sind, auch mit dieser Vorstellung von Individualität, wann immer wir wollen, uns ins, wenn wir die Kohle dazu haben, uns ins nächste Flugzeug zu setzen, um irgendwas Schönes irgendwo am Ende der Welt zu erleben.
Also eines sind sicher die Rahmenbedingungen, aber es zeigt auch die Forschung, dass die Werteinstellungen jetzt nicht prinzipiell in unseren Breitengraden extrem auf Egoismus oder Hedonismus ausgeprägt sind, sondern dass da schon große Unterschiede in der Gesellschaft gibt und auch über Kulturen hinweg. Also ja. die sind wirklich sehr, ich sage mal, sehr ähnlich ausgeprägt.
Was muss passieren, damit wir unsere festgetackerten Werte und Einstellungen verändern?
Werte zu verändern ist sehr, sehr schwer. Das ist leichter, die Rahmenbedingungen zu verändern. Also zum einen durch die Politik, also ist einfach der schnellste und einfachste Hebel, aber auch soziale Normen, also das, wie ich vorher erwähnt habe, das Verhalten, das ich beobachte. Mhm. Und indem sich zum Beispiel Gesetze ändern, beispielsweise wenn jetzt ein Tempolimit auf den Straßen von Deutschland kommt, ändert sich auch die soziale Norm, also das Verhalten, was ich wahrnehme, weil die Leute fahren plötzlich langsamer. Mhm. Und dadurch kann man annehmen, dass es auch zu der Verhaltensänderung kommt.
Wobei das ja natürlich auch ein Stück weit eine Gegenbewegung geworden ist, also die CSU mit der Internetkampagne gegen ein Tempolimit oder auch anderes Beispiel mhm. aus dem Netz, diese Bewegung Fridays for Hubraum.
Mhm. Natürlich, das Umweltthema polarisiert, vor allem wenn es um Verhaltensänderungen geht, die einer Person wichtig sind, wird es Widerstand erzeugen. Jedoch zeigt die Forschung ganz klar, dass auch Maßnahmen, die umgesetzt wurden, die vielleicht am Anfang unpopulär werden, über die Zeit Akzeptanz finden, wenn die Leute die positiven Konsequenzen spüren.
Es dauert lange, bis sich ein Verhalten ändert, hängt dann möglicherweise auch damit zusammen, dass sich ein Image geändert hat. Beispiel Rauchverbot. Noch vor 20 Jahren war es selbstverständlich, dass man immer, überall und jederzeit geraucht hat. Heute sieht das wie aus?
In Österreich hat es ein bisschen länger gedauert, aber prinzipiell ist es schon so, dass Rauchen in öffentlichen oder in Räumen eigentlich ein Tabu geworden ist. Oder auch in Büros oder in zum Beispiel in Aufnahmestudios. Also es ist so, es gibt eigene Raucherbereiche. Manche Länder haben schon sehr strenge Rauchergesetze, wo man nicht mal mehr im Freien rauchen darf. Also da ändert sich auf jeden Fall was. Und diese Gesetze spiegeln sich auch im Verhalten wieder. Also die jugendlichen Raucher und Raucherinnen nehmen ab.
Also Rauchen hat ein negatives Image bekommen und das wäre die Anschlussfrage eigentlich gewesen. Das hat direkt zur Folge, dass weniger Menschen rauchen. Mhm. Ist das so?
Also ich habe jetzt Zahlen aus Österreich gelesen, dass die Anzahl der Jugendlichen, die rauchen, definitiv abnimmt.
Okay. Und das ist ja zunächst mal eine Nachricht, die man so als selbstverständlich und auch positiv entgegennehmen kann. Wir haben eingangs gesprochen auch über dieses Tempolimit, das es überall in Europa gibt und im Falle Österreich auch problemlos akzeptiert wurde.
Ja, es ist einfach Gewohnheit, 130 auf der Autobahn.
Ja, in Deutschland sieht das noch anders aus. Glauben Sie, dass da auch ein Veränderungsprozess stattfinden wird oder stattfinden kann?
Also es kommt davon, aus welcher Perspektive man es beurteilt, aber wenn man es jetzt aus der Sicht der Klimaziele beurteilt, wird man nicht drum herum kommen, weil einfach jedes Land CO2 reduzieren muss und einfach der Verkehr ein extrem großer Hebel dafür ist. Weil je schneller ich fahre, desto mehr Abgase habe ich. Mhm. Also das nimmt exponentiell zu.
Auch das eigene Auto hat einen Imagewandel mitgemacht oder mitmachen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihren Eltern war und wie heute Ihr Verhältnis zum Auto ausschaut. Da gibt es vermutlich auch eine größere Kluft, oder?
Ich meine, ein großer Unterschied ist zunächst mal, wo man wohnt. Natürlich ist ein Unterschied Stadt-Land. Weil je nachdem, wie der öffentliche Verkehr ausgebaut ist, ist es am Land auch schwieriger, ohne Auto zu leben. Das ist sicher noch ein großer Faktor, der tatsächlich auch noch Realität ist. Jetzt gar nicht abhängig von der Altersgruppe, sondern eher mehr abhängig von der Infrastruktur.
Wobei Sie es ja auch hinkriegen. Sie müssen, wenn Sie nach Salzburg zur Arbeit fahren, wie oft dann auch umsteigen?
Einmal.
Geht ja.
Ja.
Wie lange sind Sie einfach unterwegs?
Eine Stunde, sicher mehr als eine Stunde.
Also mal zwei, weil man muss ja wieder zurückkommen, geht gerade noch. Aber ansonsten hat das Auto auch in Österreich auf dem Land nach wie vor einen hohen Stellenwert.
Ja. Auf jeden Fall. Und vielleicht da kurz zum Pendeln. Für mich ist es Lebensqualität, die Öffis zu nehmen, weil ich mich nicht konzentrieren muss, also jetzt hinsichtlich Autofahren, nicht im Stau stehen muss, meinen Laptop aufklappen kann und arbeiten kann oder mich entspannen kann und entspannter am Ziel ankomme als eine Stunde Stau stehen und konzentrieren.
Also wenn der öffentliche Nahverkehr pünktlich ist und man sich auch dann hinsetzen kann, das sozusagen unter der Voraussetzung.
Das geht in Österreich Gott sei Dank ganz gut.
Um unser Umweltverhalten zu verändern, was bringen da Verbote und Sanktionen?
Sehr viel. Also aus psychologischer Sicht ist es immer so, dass zunächst man keine Verbote empfehlen würde, weil die Personen auf Widerstand gehen.
Ja.
Jedoch zeigt sich, dass Verbote oder wenn man umweltfreundlich oder umweltschädigendes Verhalten teurer macht, dass das einfach ein guter Hebel ist, um das Verhalten zu steuern.
Mhm.
Und wenn man es jetzt abklärt mit der wissenschaftlichen Faktenlage, die einfach zeigt, dass wir jetzt in den nächsten 10 Jahren dringende Handlungen notwendig haben, um dem Klimawandel begegnen zu können, ist es so, dass es wahrscheinlich um Verbote ohne Verbote nicht gehen wird.
Und was den anderen Aspekt der Verteuerung angeht, also um die Innenstädte, also bei großen Städten, wo die Autos sich massiv stauen, um die irgendwie zu entlasten, Parkraum, Parkhäuser beispielsweise extrem zu verteuern, das würde was bringen?
Also ganz, ganz wichtig, solche Maßnahmen müssen auch immer gekoppelt werden an Maßnahmen, die das umweltfreundliche Verhalten erleichtern. Das heißt, es darf nicht nur allein das Parkhaus extrem teuer gemacht werden oder das Autofahren extrem teuer gemacht werden, sondern gleichzeitig der öffentliche Verkehr muss ausgebaut werden und attraktiviert werden.
Das ist die Krux in so vielen Fällen. Genau. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Politik gemacht? Weil Politik muss all das ja auch umsetzen, politisch umsetzen. Hat da auch ein Veränderungsprozess stattgefunden?
Definitiv. Also es besteht sehr viel Interesse von von Personen aus unterschiedlichsten Parteien. Und es ist natürlich in der Politik immer so ein Abwiegen. Zum einen möchte man ja die Wähler und Wählerinnen nicht vor den Kopf stoßen. Zum anderen muss man auch hinsichtlich der Zukunft denken und dementsprechende Handlungen setzen.
Greta Thunberg, ich weiß gar nicht, haben Sie sie persönlich mal erlebt?
Ja, ich habe sie letzten Mai in Wien erlebt. Da war sie bei dem Kongress von Arnold Schwarzenegger.
Aha.
Und hat dort sowohl beim Kongress eine Rede gehalten, als auch später dann beim Großstreik.
Was ist Ihr Eindruck von ihr?
Beeindruckend, wie sie den Raum vereinnahmen kann mit ihren klaren Worten.
Ja. Hält die das auch bei diesem globalen medialen Interesse, hält die das durch?
Das wird die Zeit zeigen. Also ich hoffe es sehr, sehr stark für sie. Aber was schon ganz klar ist, dass jetzt sehr viel Druck auf ihren Schultern ist und sehr viel Aufmerksamkeit und dass sie eigentlich gar nicht ihr Ziel ist. Ihr Ziel ist ja, dass sie sagt, hört auf die Wissenschaft und schauen wir mal, ob es da zu einem Schwank kommt, dass auch die Wissenschaft mehr Gehör findet.
Es gibt einen medialen Trend, dass irgendwann ein Thema durch ist und dann die nächste Sau durchs Dorf gejagt wird. Glauben Sie, das passiert bei der Klimageschichte auch?
Ich denke nicht, weil das einfach zu groß ist und was halt auch ist, wir werden bei Nichthandeln die Konsequenzen immer ärger spüren.
Wir sind am Ende der Sendung. Kleiner Hinweis noch zum Schluss. Heute Abend kann man Sie sehen und erleben im Bilderhaus Gschwend. Da halten Sie einen Vortrag zu welchem Thema?
Der Titel lautet Und dann kam Greta. Prinzipiell geht es darum, dass ich ein paar Forschungsimpulse aus der Umweltpsychologie vorstelle.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.
Eins gehört. SWR1.